Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass wir schon oft über das Thema Ortungstechnologien gesprochen haben und schauen uns heute mal noch eine Ortungstechnologie an, die wir noch nicht wirklich so im Detail beleuchtet haben, und zwar Bluetooth Low Energy, kurz BLE. Wir sind sehr gespannt, was wir dazu alles erfahren und lernen dürfen. Und bei mir ist heute Andreas Gaufer, er ist CTO bei der Safe Factory GmbH und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hi, freue mich auch.
Wie immer an der Stelle für euch nochmal kurz der Hinweis, den Podcast gibt es auch als Video bei YouTube zu sehen, also schaut da gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr da auch das ein oder andere Video liked. Andreas, jetzt habe ich nur gesagt CTO bei der Safe Factory GmbH und irgendwas mit Bluetooth Low Energy. Magst du mal ein bisschen mehr erzählen? Wer bist du, was machst du bei Safe Factory und was macht eure Firma generell?
Ja, also wie gesagt, bin der Andreas Gaufer und ich bin jetzt seit etwas über 30 Jahren in der industriellen Automatisierung eigentlich unterwegs, ja. Habe das anfänglich von der Pike auf gelernt bei der Siemens AG am Stammhaus in Erlangen und habe aber dann nach knapp 10 Jahren eben den Drang gehabt, nachdem ich da Einführung von Internet erlebt habe und alle möglichen Technologiesprünge innerhalb von so einem großen Konzern, habe ich den Drang gehabt, ein eigenes Unternehmen zu gründen und habe dann eben mit meinem heutigen Partner, der Geschäftsführer ist, auch die Firma gegründet, die Safe Factory, und seitdem arbeiten wir eben an den verschiedenen Technologien und heute sprechen wir über Bluetooth Low Energy als Positionierungstechnologie und das ist natürlich mein Leidenschaftsthema, genau.
Also bist du genau der richtige Mann dafür sozusagen.
Ich hoffe doch, dass ich da jetzt gute Auskunft geben kann und einiges dazu sagen kann, richtig.
Ich musste gerade mir fast Grinsen verkneifen, als du sagst, du bist seit 30 Jahren dabei dem Thema Automatisierung, weil man irgendwie immer noch das Gefühl hat, wir haben da noch so viel zu tun in Deutschland und irgendwie trotzdem seit 30 Jahren gibt es schon Menschen wie dich, die da schon dran arbeiten und schon immer eigentlich in diesem Thema unterwegs sind.
Absolut, also das ist ein langer Weg, den Deutschland da geht, das ist allen, die in der Branche sind, auch bewusst, ja. Aber natürlich haben wir auch die Eigenschaft, dass wir halt alles sehr genau machen wollen. Das hat sicher viele Vorteile, fürs Tempo wirkt sich nicht immer positiv aus, aber am Schluss kommt halt oft ein sehr gutes Ergebnis bei raus, ja.
Das stimmt, also die Mischung macht es am Ende.
Die Mischung macht
es. Qualität, aber auch mal Geschwindigkeit.
Ja, genau.
Alles klar. Ich habe dich schon ein bisschen vorgewarnt. Ich stelle immer noch eine kleine persönliche Frage zum Kennenlernen. Und von dir würde ich gerne wissen, wenn du deinem 15-jährigen Ich oder von mir aus auch 18-jährigen Ich einen Tipp mitgeben könntest, welcher wäre das und warum?
Ah, das ist eine gute Frage. Also meinem 15-jährigen Ich würde ich wahrscheinlich sagen, lern vielleicht noch genauer in der Schule, lern genauer während der Ausbildung und speichere dir das Wissen noch besser ab, weil ich eigentlich erst viel später auch begriffen habe, wie wertvoll eine fundamentale Ausbildung ist oder eben eine fundierte Ausbildung ist. Und das würde ich meinem 15-jährigen Ich vielleicht sagen, vielleicht nochmal weniger sozusagen dem Spaß zu folgen, sondern einfach das noch mehr zu verinnerlichen, was man in der Zeit lernt, weil man natürlich als Jugendlicher viel mehr in der Lage ist, überhaupt zu lernen. Das wäre vielleicht mein Tipp an mein früheres Ich, ja.
Also mehr Spaß im Lernen zu finden sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Okay. Sehr gut. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, du bist schon lange im Geschäft und es gibt offensichtlich auch das Thema Automatisierung schon lange und auch die Technologie Bluetooth Low Energy ist jetzt nicht super neu, also dass es jetzt erst seit gestern gibt. Warum würdest du sagen, lohnt es sich trotzdem, dass wir uns jetzt heute diesem Thema widmen und dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da jetzt dranbleiben und sich mal wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen?
Naja, Bluetooth Low Energy ist ja was viele kennen von ihren Kopfhörern, von ihren Smartwatches und so
wenn's
weiter.
Wenn es nicht geht, nervt's, ja.
Wenn es nicht geht, nervt's und es ist auch anfangs immer mal zickig und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem eine weit verbreitete Technologie. Sie ist schon eine Weile lang im Markt, sie ist also auch schon ausgereift, ja. Und sie hat halt eben per Design ein paar sehr gute Eigenschaften, die man eben auch in dem Anwendungsfeld, das wir heute besprechen, Positionierung, eben sehr gut nutzen kann. Deswegen lohnt es sich, das mal genauer anzuschauen.
Gibt es auch irgendwelche aktuellen Entwicklungen, sag ich mal, wo du sagst, also technologische Entwicklungen oder politische Entwicklungen oder was auch immer, wo du sagst, ja, auch da wird es nochmal besonders interessant, also vielleicht auch Kostenthema oder sowas?
Es ist natürlich so, dass dadurch, dass es schon etwas weiterentwickelt ist, die Technologie auch immer noch günstiger wird sozusagen. Und man muss auch sagen, dass immer mehr Smart Devices, du hältst jetzt auch eins in der Hand, die auch in der Industrie immer mehr Einzug finden, Tablets, Smartphones, dass dort natürlich der Support für Bluetooth Low Energy sehr breit vorhanden ist. Und es geht immer weiter. Natürlich auch die Bluetooth Special Interest Group hat immer wieder neue Technologieauflagen. Da kommen Themen in der Zukunft wie Angle of Arrival aber auch noch mehr Energiesparthemen und noch mehr Robustheitsthemen. Also da ist ständig eine Entwicklung vorhanden. Deswegen ist es nach wie vor top aktuell eigentlich.
Jetzt haben wir vorhin schon mal, oder ich habe es schon mal angekündigt, wir haben hier im Podcast schon oft über Ortungstechnologien gesprochen, auch RFID oder Ultra-Wideband, solche Themen. Inwiefern unterscheidet sich jetzt Bluetooth Low Energy von solchen Technologien?
Also wenn ich es mal einordnen darf, es ist halt so, RFID hat keine Batterien, das heißt die Tags sind sehr preisgünstig und bekommen aber ihre Energie, die sie zum Funktionieren brauchen, durch die Antenne. Mhm. Das heißt, diese Antennenkonstruktion ist relativ aufwendig, komplex und dadurch auch eben kostenintensiv und die Reichweite ist eben ja überschaubar, sage ich mal so. Das heißt, man muss auch noch relativ viel von diesen komplexen Antennen installieren, das ist der eine Aspekt bei RFID. Bluetooth Low Energy ist irgendwo in der Mitte. Das L steht für Low Energy, das E für Energy. Das heißt, man kann mit einer kleinen Batterie sehr, sehr lange das Gerät benutzen, ja, über Jahre hinweg. Mhm. Und es ist, sagen wir mal, weit verbreitete Technologie, wie ich gerade erwähnt habe. Das heißt, sie ist kostengünstig. Pro Stück hat man da wenig Investitionsaufwand und kann dafür eben viele davon verwenden, ohne dass es einen wesentlichen Kostenanteil entwickelt. Und in der Unterscheidung zu UWB ist es eben so, dass UWB natürlich durch die andere Technologie, es nutzt ja die Analyse der Laufzeit des Signals und misst dort exakt anhand der Flugzeit des Signals die Distanz, ist es eben sehr viel präziser. Mhm. Das heißt, kann auf einen Zentimeter genau Dinge orten. Aber die Technologie, die da an der Wand hängt, die sogenannten Anker, sind eben auch relativ komplex vom Aufbau her, sind dadurch teuer und man braucht auch sehr viele von diesen Ankern üblicherweise. Und die Tags, die dann von diesen Ankern detektiert werden, haben auch relativ großes Energiebudget, brauchen viel Batterie und sind dann schnell leer sozusagen, um es einfach zu formulieren. Das heißt, Bluetooth sortiert sich hier in der Mitte ein. Geringer Energieverbrauch, geringe Kosten und solide Funktion und ist deswegen aus unserer Sicht sozusagen der Goldspot oder der Sweet Spot, wo man eben das meiste rausholen kann aus seiner Investition, aber es halt auch im betrieblichen Alltag am leichtesten handeln kann.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und man muss sich halt auch einfach überlegen, was brauche ich eigentlich am Ende. Also wie du sagtest, wenn ich jetzt wirklich auf einen Zentimeter genau wissen muss, wo irgendetwas sich befindet, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn das vielleicht gar nicht das Thema ist, sondern der Use Case anders aussieht, dann ist vielleicht BLE die richtige Technologie. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ich bin jetzt leider ein ziemlicher Noob, was die Technologien angeht, beziehungsweise einfach nicht so tief drin. So ein paar Grundfunktionen kenne ich, aber was da alles so dahinter steckt, weiß ich nicht. Kannst du uns also noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie genau funktioniert BLE, vor allem jetzt nachher auch in Bezug auf ein Produktionsumfeld zum Beispiel. Also was kann die Technologie, vielleicht hat sie auch Grenzen, wo wir sagen, also da gerade zum Beispiel Genauigkeit haben wir jetzt gerade schon gehört. Kannst du uns da einmal ein bisschen mitnehmen? Was ist BLE? Was kann BLE vor allem im Produktionsumfeld?
Absolut. Also die BLE-Positionierungssysteme funktionieren eigentlich alle auf Basis der Feldstärke, der Signalstärke zwischen zwei Geräten, also einem Sender, einem Empfänger. Und hier nutzt man eben die Messung der Stärke des Signals, um abzuschätzen, ist der sehr nah bei dem Sender oder ist der sehr weit weg von dem Sender. Und das machen eigentlich alle Bluetooth Low Energy Positionierungssysteme so. Unser System, das Effectory, hat jetzt hier nochmal einen speziellen Aspekt, dass wir also sowohl Sender wie Empfänger, die einander da messen, batteriebetrieben anbieten. Mhm. Das heißt, es so konzeptionierend haben, dass man diese beiden Kernkomponenten des Systems sehr nah zusammenbringen muss. Man hat keinen Verdrahtungsaufwand, man muss die nicht unbedingt anschließen an Strom und kann beide über Jahre batteriebetrieben nutzen. Dadurch sind sie sehr nah beieinander und wenn diese zwei Dinge, Sender und Empfänger, nah beieinander sind, dann funktionieren solche Systeme besonders gut, weil da eben die Messung besonders präzise ist oder besonders satt oder stabil ist, wenn diese beiden Komponenten nah beieinander sind. Und das haben wir bei der C-Factory eben besonders Augenmerk drauf gelegt, dass wir gesagt haben, die müssen per Organisation oder per Konzept nah zusammenkommen und dann kommen da sehr auch leicht verwertbare Daten dabei raus. Und das ist bei den BLE-Systemen auch eben häufig so, dass man sagt, man hat eine zonenbasierte Lokalisierung. Mhm. Das heißt, man hat einen Platz, zum Beispiel einen Arbeitsplatz, wo man erfahren möchte, wenn dort was eintrifft oder wenn dort was abreißt. Ja. Mhm. Und dann kann man eben das System leicht so aufbauen, dass man an dem Arbeitsplatz ein Gerät anbringt und an den Ladungsträgern zum Beispiel ein anderes Tag, das Tag anbringt. Und wenn die zwei sich an diesem Punkt begegnen, dann weiß das Tag ganz genau, ich bin am Arbeitsplatz 4 und kann diese Information eben dann auch wegsenden und braucht für dieses Transportieren der Messung oder des Messergebnisses nur einen Access Point. Mhm. Einen pro Halle sozusagen, das reicht schon mal aus, wo man halt in anderen Systemen eben auch leicht mal 4, 5 oder 7 braucht oder 10. Mhm. Und das heißt, man hat da viel weniger Verdrahtungsaufwand mit unserem System. Man braucht nur einen Access Point, kann dafür sogar auch noch bestehende Infrastruktur nutzen. Aber da gibt es dann viele Vorteile.
Jetzt hast du viel über die Vorteile gesagt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da hat BLE auch die Grenzen der Technologie sozusagen, da geht es dann nicht mehr drüber raus?
Absolut. Ich meine, es ist natürlich so, dass es ein Low-Energy-Funk ist. Das heißt, wenn ich eine Betonwand habe, wenn ich eine Betondecke habe, dann kann der Funk da nicht durchdringen oder eher nur schlecht durchdringen. Das heißt, die Reichweite ist, sagen wir mal, im Idealfall im Freifeld auf 100 Meter begrenzt, in Gebäuden dann üblicherweise doch so auf 30 bis 50 Meter. Mhm. Aber dadurch, dass die Geräte eher wenig Anschaffungskosten haben, kann man dann halt einfach etwas mehr davon aufwenden und kann einzelne Zimmer damit ausstatten zum Beispiel. Und hat dadurch halt den Vorteil, dass man eben diese Grenzen leicht überwinden kann. Mhm. Ja.
Du hast jetzt schon gesagt, von der Infrastruktur her ist es eher einfach einzurichten. Gibt es jetzt außer den Ankerpunkten sozusagen und den Sendern an sich, gibt es da noch irgendwas anderes, was man noch braucht an Infrastruktur?
An Infrastruktur braucht man eigentlich nichts. Das ist das Smarte am System. Also es ist auch wirklich sehr einfach und pragmatisch aufgebaut. Man kann auch diese Gateways, nennen wir sie, die Daten dann weiterleiten, kann man da installieren, wo man eben ein Kabel hat. Die müssen nicht an einem speziellen Ort sein, weil sie in der Ortung keine Rolle spielen, sondern sie sind nur ein Transportmedium. Und dadurch ist es halt möglich, dass man die da installiert, wo die Netzwerkinfrastruktur so ohnehin schon ist. Mhm. Oder sogar bestehende Netzwerkinfrastruktur, zum Beispiel von Cisco, Aruba oder Extreme Networks benutzen, wenn man denn solche hat, was ja immer mal wieder der Fall ist.
Jetzt geht es uns ja um das Thema im Produktionsumfeld, diese Technologie sinnvoll einzusetzen, um wahrscheinlich am Ende Transparenzen zu gewinnen oder eben mehr Sicherheit, mehr Nachverfolgbarkeit in den Prozessen, Dinge zu finden, die man sucht, wie auch immer. Was für Use Cases gibt es denn generell für die BLE-Technologie? Also wo sagst du, das sind vielleicht meine Top 3 oder meine Top 2 Use Cases, bei denen lohnt es sich, wenn jemand dieses Problem oder dieses Thema hat, oder Herausforderung nennt man das ja heute so schön, das dann quasi mit dieser Technologie zu lösen. Was sind da vielleicht so deine 2, 3 Top Use Cases, wo du sagst, da lohnt sich's?
Also im Endeffekt geht es ja fast immer um die gleichen Dinge. Man will die Effizienz steigern, man will die Qualität steigern, man will auch die Kosten senken. Und daraus leiten sich natürlich die Top-Use-Cases auch ab. Also das heißt, wenn ich eben in der Produktion, die dynamisch ist zum Beispiel, einfach verstehen will, wie läuft es im Tagesgeschäft ad hoc in dem Moment, wenn ich einen Überblick gewinnen will, wo sind alle Dinge, wie fließen die Ladungsträger, wie fließt die Ware durch die Produktion sozusagen. Mhm. Wenn ich das einsetzen will, dann kann ich das sehr gut machen mit BLE. Wir haben natürlich auch das Thema Suchzeiten verringern. Das heißt, wenn ich also gewisses Equipment habe in meiner Factory, Spezialwerkzeuge oder andere Sachen, nach denen immer mal wieder gesucht wird sozusagen oder die viele benötigen und es gibt aber nur wenige davon, dann habe ich da natürlich einen idealen Use Case, dass ich diese Dinge über so ein Ordnungssystem leicht auffindbar mache. Das heißt, jemand, der es braucht, findet es schnell. Und dadurch habe ich ja natürlich den Vorteil, dass ich nicht so viele von diesen Dingen anschaffen muss, weil man eben mit weniger auskommt, weil man sie schnell findet. Das ist einer der Top-Use-Cases, dass ich eben teures Equipment sozusagen den Fuhrpark in Grenzen halten kann, weil die Mitarbeiter halt schnell finden und da natürlich auch die Personalkosten dann senke, dass die nicht lange suchen müssen und dann natürlich produzieren kann und nicht suchen muss und dadurch wieder die Produktivität natürlich steigere. Ja.
Okay. was machen jetzt Unternehmen am Ende, wenn sie diese Informationen gesammelt haben? Also du hast jetzt schon gesagt, man kann Sachen orten. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Beispiel nennen von einem Kunden oder sowas, was der denn am Ende tatsächlich für einen Use Case umgesetzt hat. Und was machen die dann mit diesen Informationen? Also was passiert dann, wenn ich das, also ist ja schön, wenn ich weiß, wo es ist, aber wenn die anderen nicht wissen, wo es ist, bringt es mir auch nichts. Also wie kommt man auch an die Infos wieder ran?
Ja, also da gibt es natürlich dann diverse Datenschnittstellen, wie ich an die Daten rankomme. Und dann gibt es eben die wesentlichen zwei Unterscheidungen ad hoc, also hier und jetzt sozusagen, dass ich nachschaue, wo etwas ist oder dass ich mir einen Überblick verschaffe, wie weit eine Maschine, die produziert wird, um mal ein Beispiel zu bringen. Es werden also große Maschinen beim Maschinenbauer hergestellt und diese Maschine rückt immer von Werkplatz zu Werkplatz weiter. Und ich kann eben genau sehen, wann ist da der Abschluss da an einer gewissen Bearbeitungsstelle, wann wandert die weiter zum nächsten und kann dann halt mir hier einen Überblick verschaffen, ist genug Personal zum Beispiel an der Station da, läuft es alles, hat es länger gedauert oder kürzer gedauert als geplant, kann also Plan-Ist-Vergleich machen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, es auch in andere Systeme einzuspeisen. Und ein Kunde nutzt es zum Beispiel, um halt an der nächsten Station, wo dann die Arbeit als nächstes landet, eben da just in time schon mal Material anliefern zu lassen. Und da sozusagen nicht nach Planungsdaten Materialströme zu steuern, sondern nach den tatsächlichen Ist-Daten. Aber der weiß genau, okay, sie ist jetzt im zweiten von 4 Schritten, also liefere ich an der Station 3 eben schon mal die nächsten Dinge an. Personal, Ware, Werkzeuge, stelle da alles zur Verfügung an dem Platz, damit eben es da flüssig weitergehen kann. Das ist dieses ganze Ad-Hoc-Geschäft, da kann ich also schnell das Tagesgeschäft verbessern. Und dann habe ich natürlich aber den zweiten Teil Retroperspektive, dass ich mir also anschauen kann, als Planer oder als sozusagen Analyst kann ich mir anschauen, ist es so gelaufen, wie es geplant wurde? Ist das Konzept aufgegangen oder gibt es eben hier in der Realität Abweichungen und kann mir die eben in Ruhe anschauen und kann mir da Zeit nehmen, kann das auch den entsprechenden Teams, Mitarbeitern zur Verfügung stellen, die Daten, dass sie in Ruhe verstehen können, wo ist die Realität von dem Konzept abgewichen und wie kann man hier nachschärfen, nachoptimieren und kann da eben Schlüsse ziehen, die man ohne Daten wahrscheinlich nicht ziehen kann.
Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, was für die Kunden wichtiger ist? Also geht's, also sagen wir mal, wenn die auf euch zukommen, ist es dann eher so ein Thema, dass die ad hoc die Infos brauchen? Oder sagst du, nee, den meisten geht's am Ende eigentlich wirklich eher um die Planbarkeit, um das Verständnis für die eigene Produktion, wo vielleicht Engpässe sind, wo vielleicht irgendwas nicht so läuft, wie es sollte? Oder was ist so das Hauptanliegen, mit dem die Leute auf euch zukommen?
Ist sehr unterschiedlich wirklich. Also es ist wirklich so, dass es sich hier um ein Tool handelt, das für verschiedene Zwecke eben dienlich ist. Und ich kann es gar nicht so wirklich gewichten, was jetzt mehr benutzt wird. Meistens wird beides benutzt, weil natürlich ad hoc, und das kennt jeder von uns, es immer ein bisschen anders läuft, als der Plan ist. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit mobilen Geräten schnell auf die Daten zuzugreifen und sich abzugleichen, wie ist es denn jetzt eigentlich gelaufen, wo ist jetzt die Sache oder wie ist der Fortschritt und so weiter, dann ist es sehr nützlich einfach, um schnell reagieren zu können. Gerade in Zeiten jetzt, wo man vielleicht sagen wir mal, Fachpersonalmangel ist in aller Munde, ja, wo man eben nicht genug Leute hat, die überall mit ihren menschlichen Sinnen drauf gucken können, sondern wo ich eben auch zum Beispiel mit Benachrichtigungen dann eben eine Fachkraft dazu holen kann, wenn die Daten schon zeigen, dass da irgendwas anders läuft, als es geplant ist. Und dann habe ich natürlich zum anderen das Geschäft mit der Analyse, wo ich eben einfach natürlich die Planung für den nächsten Tag, für die nächste Woche optimieren kann. Und das ist natürlich dann auch hilfreich, weil ich da natürlich effizienter planen kann, als wenn ich ad hoc reagieren muss.
Und es vielleicht sogar auch, wenn ich jetzt gerade so zuhöre, auch je nach Zielgruppe ein bisschen unterschiedlich. Also ich denke mal, gerade so ein Werker oder vielleicht, wie du sagst, so eine Fachkraft, Führungskraft direkt in der Halle, die hat vielleicht eher diese Ad-Hoc-Bedürfnisse, sage ich mal. Und ein Planer oder vielleicht eine Führungskraft in einer höheren Produktionsleiter zum Beispiel oder sowas hat vielleicht lieber Interesse oder mehr Interesse noch an den historischen Daten oder den übergreifenderen Daten sozusagen.
Ja, vor allem sind die halt in der Lage, auch Dinge, die sich wiederholen, die wiederholt vom Plan abweichen, dann zu erkennen und da eben dann natürlich strategisch dagegen vorzugehen.
Das ist mal wieder bei den Mustern, die man dann erkennen oder finden darf.
Richtig, Mustern. Und da natürlich, du hast vorhin nach den aktuellen Zusammenhängen gefragt. Ja, da muss man natürlich sagen, jetzt in dieser Zeit ist natürlich KI in aller Munde. Und da kann man natürlich auch solche Daten wunderbar herziehen, um dort Analysen zu machen, Dinge rauszufinden, die vielleicht die Leute, die schon lange Zeit mit den Zusammenhängen eben arbeiten, gar nicht mehr so erkennen können. Aber da gibt es jetzt viele neue Chancen, die man halt nur nutzen kann, wenn man Daten hat.
Mhm. Ja. Ich frage immer ganz gerne auch so mal nach den Kosten beziehungsweise nach dem ROI oder wie auch immer man das nennen möchte. Mir ist klar, das hat natürlich total viel Einfluss darauf, wie groß ist der Bedarf, wie viel Hardware brauche ich und so weiter. Aber vielleicht können wir mal darüber sprechen, ob ihr oder ob du eine Erfahrung teilen kannst, wie viel Zeit, Kosten, vielleicht auch nicht mehr ersetzbares Personal, sich jemand vielleicht wegsparen konnte oder wo jemand eben einen Mehrwert generieren konnte in Zahlen. Hast du da irgendwie vielleicht ein Beispiel von einem Kunden
oder so für uns? Also eine Zahl, die eigentlich ziemlich plakativ ist, dass wir halt immer wieder in verschiedenen Projekten erkennen, dass, ich habe vorhin von dem Fuhrpark von Spezialwerkzeugen gesprochen oder von dem Fuhrpark von Equipment, das ich brauche, dass wir eigentlich schon bei den Kunden erkennen können, auch schon über ein bisschen längere Dauer, dass die Anzahl der Dinge, die sie da tracken, um 10% reduzieren können. Mhm. Das heißt, sie haben viel weniger Investitionen natürlich dann, haben viel weniger Geräte, die sie warten müssen und so weiter und können da eben einfach mit weniger Investitionen trotzdem ihren Job effizient machen. Und das ist halt eine Zahl 10%. Das ist dann schon was wert, wenn man mit teurem Werkzeug oder teurem Equipment arbeitet, dann kann man das eben hier sehr gut, eigentlich die Investitionen in so ein Tracking-System sehr schnell auch amortisieren.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage, ja.
Ja.
Sehr cool. Du hast jetzt vorhin schon noch das ganze Thema Schnittstellen an andere Systeme erwähnt. Sag mal, ein ERP-System ist ja auch so ein System, was eigentlich bei den meisten Firmen, ich weiß nicht, alle haben eins, aber sehr viele Firmen haben ein ERP-System, was ja auch so ein bisschen eine Single Point of Truth of ist. Wie binde ich nachher jetzt so eine BLE dann im Idealfall vielleicht auch an so ein System an oder manche haben vielleicht auch so ein MES-System oder andere Systeme. Ja. Wie kriege ich nachher die Daten vom einen ins andere und wieder zurück oder braucht es gar nicht oder wie arbeiten die nachher auch nochmal in einem sinnvollen Kontext zusammen?
Ja, also es ist eigentlich unkompliziert, weil mal die Dinge sozusagen schon da sind in dem ERP. Das heißt, es gibt die Werkplätze zum Beispiel, die sind in der Welt ohnehin bekannt, die Ressourcen. Und es gibt natürlich dann zum Beispiel die Ladungsträger oder die Transportmittel, mit denen die Ware transportiert wird, die sind ohnehin auch schon vorhanden. Und eigentlich befestige ich nur an diesen vorhandenen Dingen jetzt neue Elektronik oder neue Sensoren, diese Bluetooth Low Energy Tracking Sensoren. Das heißt, ich habe da keinen großen Aufwand eigentlich, diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Und zum Beispiel gerade bei unserer Lösung kommen dann auch nicht zwingendermaßen komplizierte geometrische Koordinaten beim System raus, sondern wir melden einfach, dass das eine nun beim anderen ist. Also dass der Ladungsmittelträger 14 jetzt eben am Arbeitsplatz 4 ist.
Und der bewegt sich im Normalfall nicht,
ja,
der Arbeitsplatz 4.
Richtig, der Arbeitsplatz bewegt sich nicht. Und der Verzicht auf Koordinaten ermöglicht halt einfach auch einen Pragmatismus in der Verwendung des Systems, im Einbau und Aufbau, aber auch in der Erweiterung vom System. Das heißt, ich muss nicht unbedingt immer ans Zeichenbrett gehen, um dort neue Tatsachen einzufügen, sondern ich kann, wenn ich einen neuen Werkplatz einrichte, einfach dort auch einen neuen Location Beacon anbringen und muss den dann nur noch so benennen, wie ich den eben in meinem System kenne. Und dann weiß ich sofort, wenn Dinge dort eintreffen und habe eigentlich leichtes Spiel, wenn ich das so salopp sagen darf. Ja.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon gesagt, du bist schon lang in diesem ganzen Thema dabei, seit 30 Jahren im Bereich Automatisierung oder Automation unterwegs. Was erwartest du denn, du hast ja schon so ein Stichwort KI genannt, aber es gibt vielleicht auch noch andere Dinge, so in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren, auch gerade vielleicht im Bereich Bluetooth Low Energy, was kommt da noch auf uns zu, was passiert da noch? Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, da habe ich schon so ein Gefühl dafür, da hat mein Näschen, verrät mir da schon was?
Es ist natürlich immer schwer, die Zukunft vorauszusagen.
Klar.
Ne? Aber ich rechne einfach damit, dass immer mehr Dinge, die man sich anschafft, die Technik vielleicht auch schon integriert haben. Dass es eben, wie es bei Bluetooth üblich ist, zwischen Herstellern auch sehr große Kompatibilität gibt und dass das auch weiter wachsen wird. Und ich denke, dass eigentlich hauptsächlich die Adaption in ihrer Menge steigen wird. Ja?
Wie meinst du das genau?
Ja, ich denke da einfach, dass immer mehr Geräte und immer mehr Dinge getrackt werden. Und dass auch die Leute, die damit arbeiten, die Menschen damit arbeiten, einfach auch ein Gefühl und Verständnis dafür entwickeln, was das bedeutet und was es für ein Vorteil für sie ist, und dadurch eben die Adaption meiner Ansicht nach einfach steil nach oben gehen wird von solchen Methoden.
Gibt es denn jetzt so zum Abschluss nochmal irgendwas, wo du sagst, das muss einfach jeder wissen, wenn es um BLE geht oder irgendwie eine Lanze, die du für die Technologie brechen möchtest, oder einen Ansporn, den du vielleicht irgendwelchen Unternehmern mitgeben möchtest, die hier unseren Podcast hören, diese, wo du sagst, das solltet ihr wissen oder hört mir zu, das ist gut für euch.
Also was ich da einfach als Tipp oder als Vorschlag machen möchte, BLE-Positionierungssystem ist eines der einfachsten, das man anwenden kann. Das heißt, mein Vorschlag oder mein Hinweis ist einfach mal anfangen. Mhm. Man kann damit in Teilbereichen seiner Produktion starten. Es ist von der Technologieseite her nicht notwendig, alles von vorn bis hinten durchzuplanen und dann erst zu beginnen, sondern man kann mit diesen Systemen sehr pragmatisch anfangen und sehr pragmatisch weitermachen. Und das ist mein Appell sozusagen, mein Vorschlag, sich das System einfach mal anzuschauen, es auszuprobieren und dadurch Erfahrungen zu sammeln und auch schnell zu lernen, was man damit verbessern kann.
Und es ist, glaube ich, auch ein nicht invasives System, richtig?
Also absolut. Es muss also nicht, der Mitarbeiter, der Werker muss sich an das System auch nicht gewöhnen, er muss nicht mitwirken sozusagen an dem System, sondern es funktioniert von alleine. Man hat keine extra Arbeitsschritte, die man beachten muss, sondern es wird einfach nur angebracht an den Dingen, die man da so ohnehin benutzt, und funktioniert dann von alleine. Ist wartungsarm, leicht zu benutzen und dadurch eben auch leicht zugänglich.
Das hört sich doch gut an. Das wollen wir jetzt alle haben.
Das freut mich, ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise.
Gerne.
Wir haben über das ganze Thema Bluetooth Low Energy gesprochen. Was ist Bluetooth Low Energy überhaupt und worin unterscheidet es sich von anderen Ortungstechnologien? Wir haben über das Thema technische Infrastruktur gesprochen, beziehungsweise darüber, dass die gar nicht so groß ist. Haben uns Use Cases und Mehrwerte der Technologie angeschaut und natürlich auch über das Thema Schnittstellen oder digitale Schnittstellen in das Ökosystem der Firma gesprochen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Ja, ich danke auch, es war sehr angenehm.
Danke. Und wenn ihr da draußen noch Fragen zum Thema habt, dann stellt uns die sehr gerne in den Kommentaren oder schickt uns eine Nachricht über die verschiedensten Kanäle. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Dann geben wir die auch gerne weiter an den Andreas. Dann kann der da vielleicht noch das ein oder andere Thema für euch beantworten. Oder wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, dann lasst uns das auch gerne wissen. Schreibt uns eine Nachricht. Und wenn euch natürlich diese Folge gefallen hat, dann wie immer lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Da freuen wir uns sehr drüber. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.